Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir schauen uns heute den letzten Text an in der Bergpredigt. Jesu Jünger werden daran erkannt, dass sie den Willen des Vaters tun. Und das ist jetzt der zweite Teil. Ich habe ja auch das letzte Mal, als ich gepredigt habe, darüber gepredigt. Ich lese uns den Text vor. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wenn man sich überlegt, was sind so die Kerngedanken von diesem Text, dann hat man zwei Gedanken. Echte Jünger Jesu tun Gottes Willen, unechte Jünger Jesu nennen ihn Herr, aber gehorchen nicht. Das sind also nur zwei Gedanken heute, nicht drei oder vier. Es ist ziemlich einfach, ne? Oder? Mal sehen. Dass die echten Jünger Gottes Willen tun, steht in Vers 21, 24 und 25. Und was mit den unechten Jüngern ist, die Jesus Herr nennen, aber ihm nicht gehorchen, das ist dann die Verse 22, 23 und 26 bis 28. Ich hatte das letzte Mal schon den Überblick gezeigt, nochmal kurz über die Bergpredigt. Die Bergpredigt beginnt mit Jesus und den Jüngern und auch besonders der Volksmenge, die er sieht, und deswegen hält er diese Predigt. Er hatte Wunder getan, hat Kranke gesund gemacht, Dämonen aus Besessenen rausgeschmissen und in vielen Synagogen gepredigt. Und das Ergebnis war, dass immer wieder Tausende ihm einfach folgten. Und er sieht diese Menschenmenge und er merkt, er muss darauf reagieren. Und deswegen ist die Bergpredigt seine Regierungsgrundsatzerklärung. Also wenn ein König oder ein Präsident oder ein Premierminister, ein Bundeskanzler praktisch seinen Term anfängt und verkündet, was er mit seiner Regierung will, das ist die Bergpredigt. Ohne dass er sagt, ich bin der König. Was er gepredigt hat, ist einfach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Exakt dieselbe Predigt. Matthäus fasst so die Predigt von Johannes dem Täufer zusammen und er fasst so die Predigt Jesu zusammen. Die waren also, was die Predigt betrifft, den Inhalt betrifft, waren die so identisch, dass später, als Johannes ermordet worden war, viele Leute dachten, Jesus ist Johannes Upgrade Nummer 2. Er ist auferstanden vor den Toten und jetzt, er hat dieselbe Predigt. Nur der Unterschied ist, Jesus von Nazareth kann Wunder tun, das hat Johannes nicht getan. Aber inhaltlich waren die identisch. Und die Bergpredigt ist auch das. Wenn man die Bergpredigt zusammenfasst, dann ist das, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann B2 und B1 und C1 oben war die Frage, wer kommt ins Himmelreich, wer klug Gottes Willen tun. Das waren die Seligpreisungen und dann die Sätze mit dem Licht der Welt und dem Salz der Erde. Und das wiederholt sich jetzt am Ende. Jesus kommt also an den Anfang zurück. Wer kommt ins Himmelreich, wer klug Gottes Willen tut. Das ist, was wir heute haben. Das ist unser Text. Und 5,17 bis 48 hat Jesus gelehrt, Gesetze und Propheten zu tun und zu lehren. Und das hat er am Ende auch gelehrt, Kapitel 7, Vers 12 bis 20. Jesus lehrt, Gesetze und Propheten zu tun und zu lehren. Damit hat man im Zentrum der Bergpredigt die Kapitel 6, 1 bis 34 mit dem Stichwort Gerechtigkeit als zentrales Schlüsselwort. Und dann auch nochmal in 7, 1 bis 11, da geht es auch um die Gerechtigkeit. Und dass wir das Gott überlassen sollen zu richten. Und dass wir selber besser nur uns selber richten erstmal und den Splitter nicht beim Bruder sehen, sondern den Balken aus dem Dachbalken aus unserem Auge ziehen. Das nur mal zum Überblick, wo wir uns befinden. Und jetzt am Ende mit diesen beiden Predigten, letztes Mal und dieses Mal, hat Jesus gesagt, er leitet das ein, diesen Schluss, indem er sagt, die goldene Regel, erinnert euch, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihn auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist halt ein Meisterlehrer. Wer komplizierte Sachverhalte so auf den Punkt bringen kann, der ist unübertroffen. Ich meine, das Alte Testament ist dick. Das Gesetz und die Propheten ist dick. Die fünf Bücher Mose an sich sind schon lang. Das ist die Tora, das ist das Gesetz. Und dann kommen die vorderen und hinteren Propheten und so weiter. Und er fasst alles zusammen, bringt auf einen Punkt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und deswegen weiß jeder, was richtig ist. Jeder Mensch in der ganzen Welt, in allen Kulturen weiß, was richtig ist. Wenn ich von irgendetwas denke, wenn ich das jetzt tue, würde ich mich ärgern, wenn ein anderer es mir tut. Ne? Dann weiß ich, es ist verkehrt. Es ist nicht genial. Es ist super genial, Leute. Und heute geht es darum, Leute, tut's. Deswegen waren die Leute am Ende so geschockt. Als die Bergpredigt zu Ende war, da waren die Zuhörer aufgewühlt. Die waren erschüttert. Und das wollte Gott auch. Das wollte auch Jesus. Tut Buße. Ändert euer Leben. Lasst euch verändern. Natürlich können wir das nicht selber, aber Gott kann. Und dann hat er das abgeschlossen mit vier Gleichnissen. Und wir haben heute praktisch nur das vierte Gleichnis von den vier. Aber nur, damit wir uns erinnern. Das erste Gleichnis sind die zwei Wege. Das zweite Gleichnis ist, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Das ist auch in unserem Text noch mit drin. Deswegen erinnere ich daran. Und dann hat man die Bäume, die gute Frucht bringen, also das ist vom Menschen her gedacht. Es gibt Bäume, deren Früchte können wir gut genießen, das ist für uns gut und die lieben wir. Und es gibt Bäume, deren Früchte sind für uns nicht wirklich wahrnehmbar. Da sind für uns Dorn und Disteln drauf und wir können die Früchte nicht essen. Und so unterscheiden sich die echten von den falschen Jüngern. Und ein Baum kann sich selber nicht pflanzen, also jedenfalls in diesem Kontext nicht. Der gute Baum wird von Gott gepflanzt. Und das ist halt der Anfang des Weges, ist die Wiedergeburt, dass Christus in unser Leben kommt. Und dann haben wir die echte Lehre, die Heilige Schrift und Jesu Lehre und die Lehre von Johannes dem Täufer. Und wenn der Baum mal gesetzt ist, ist in dem eine Lebenskraft und eine Fruchtkraft, die sich durchsetzt. Und jetzt wird beim vierten Gleichnis nur deutlich, dass es irgendwann einen kritischen Punkt gibt, wo sichtbar wird, ist der echt oder ist der unecht? Ist er klug oder ist er fürchterlich dumm? Und das ist unser Thema heute. Den Text habe ich dann auch mal hingetan, damit ich leichter zurückklicken könnte, wenn ich ihn angucken wollte. Aber ich nehme jetzt die beiden Teile parat, separat. Echte Jünger Jesu tun Gottes Willen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Fels gegründet. Das sind die zwei Teile zu diesem guten Part. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die Willen tun meines Vaters im Himmel. Und das kann man dann missverstehen. Man kann missverstehen, wenn man das Gleichnis hier am Ende hört, weil da geht es ja auch um Leben, ewiges Leben, und es geht auch um die Verlorenheit. Das hatte der Herr bei den zwei Wegen gesagt, dass wir durch die enge Pforte eingehen sollen, denn der Weg ist, die Pforte ist breit, bequem, und der Weg ist bequem und ungehindert, der zum Verderben führt, also zur Verlorenheit, zum ewigen Tod. Aber der Weg sozusagen, der zum Leben führt, da ist die Pforte eng und der Weg ist auch bedrängt. Da werden Leute, die auf dem Weg sind, werden attackiert. Die haben Probleme. Aber das Ziel ist gut. Es ist das ewige Leben. Das ist das Thema. Und das ist auch jetzt beim Hausbauen das Thema. Das Bild, dass das Haus dann bei dem guten Bau hält in der Krise, das ist genau das. Krisen werden kommen und es kommt die ultimative Krise, die Gott jedem schickt. Jeder Mensch wird das erleben. Es wird in seinem Leben deutlich werden, an wem hängt er und zu wem hält er sich. Es geht nicht darum, dass ich durch Werke gerecht werde. Nein, es geht darum, wenn ich echt bin, hat Gott einen Baum in mein Leben gepflanzt, der gute Früchte bringt. Und das ist kein Krampf. Da muss man sich nicht anstrengen. Das funktioniert. Und jetzt, um das deutlicher zu machen, die Beispiele. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also aus der Bergpredigt habe ich jetzt sozusagen eine Linie genommen, die sich durchzieht und die auch in den Texten, auch in der Schriftlesung auftauchte, mit der Weisheit, die friedenstiftend ist und die Weise ist von oben. Gott ist so, er ist so, dass dort, wo Gott regiert, Frieden ist. Das ist nicht interessant. Wenn Gottes Reich sich durchsetzt, wird es nie wieder Krieg geben. Und jetzt erweisen sich die echten Jünger Jesu und die echten Kinder Gottes darin, dass sie immer zum Frieden beitragen. Ja? Ist das gut oder nicht? Das ist selbstredend, dass das gut ist, ja? Sie werden immer zum Frieden beitragen. Und ich habe mir die Bergpredigt angeguckt, diese Linie, die in den Seligpreisungen wird sozusagen auf der Ton gesetzt. Wie sehen echte Jünger aus? Und ein Element ist, sie sind Friedensstifter. Sie sind auch selig sind, die geistlich arm sind. Das sind sie auch. Und selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das sind sie auch. Wir sind in uns selber Bettler. In uns selber haben wir nichts vorzuweisen. In uns selber können wir nur nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und sie kriegen sie selber nie zustande. Und aus Gottes Gnade muss er uns den Tisch decken und uns abfüttern mit der Gerechtigkeit, damit wir überhaupt vor ihm bestehen können und damit wir überhaupt Frieden haben in seiner Gegenwart. Wir sind Bettler, wir sind Hungrige, wir sind nicht die Satten und wir sind nicht die Reichen. Aber als solche sind wir Friedenstifter. Menschen, die sich selber als Sünder erkennen und wissen, ich bin eigentlich ohne Christus und ohne Gottes Gnade bin ich böse. Und ich bin in der Lage, alles Böse und alles Schlechte zu tun, was ich mir vorstellen kann. Wenn ich das erkannt habe, dann weiß ich, wenn jemand etwas Böses tut und auch mir etwas Böses tut, so schwer das ist, dann weiß ich, ich muss ihm vergeben. Und das ist der Gedanke, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da hatte der Herr Jesus das ja am Anfang gesagt, ihr seid Licht der Welt. Und wie sieht das aus? Er sagt, Licht kann sich nicht verstecken. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die ist von überall sichtbar. Alles, was unten gelegen ist, sieht immer die Stadt oben auf dem Berg. Das kannst du nicht verdecken. Echte Jünger Jesu können sich nicht verstecken. Darum versteck dich nicht. Und lass einfach dein Licht leuchten. Die Situation, dass das Licht leuchtet, sind die Situationen der Finsternis. Das sind die schwersten Zeiten deines Lebens. Die Zeiten, die du nicht gewünscht hast. Und dann zündet Gott in dir, in seiner Gnade und seiner göttlichen Kraft ein Licht an. Du bist krank, du bist schwer krank, du bist im Krankenhaus. Und alle wissen, wie schwer du krank bist. Und in dir sehen sie, dass du eine Hoffnung hast, die der Patient links oder rechts von dir nicht hat. Du bist mit im Krieg, du bist eingerufen worden gegen deinen Willen, du wolltest es eigentlich nicht. Und es sterben links und rechts von dir Menschen. Es sind Kameraden da, die verbluten im Graben. Und alle sind aufgewühlt und alle haben eine Todesangst. Aber du bist geborgen. Im Sturm hält Gott dich im Innersten. Das hat Kemner erzählt. Ihr kennt Pastor Kemner vom geistlichen Rüssen-Krelung, ja? Wie er als Pastor niedergemacht worden ist, weil er einen Schweinestall ausmisten musste. Lest seine Autobiografie, die ist lesenswert. Und das, was als fies gedacht wurde, hat ihn berühmt gemacht als Seelsorger. Und wie viele sind gestorben und haben ihn noch gerufen? Und haben vor ihrem Tod noch Frieden gemacht mit Gott? Es ist Das Licht leuchtet. Und wie leuchtet es? Darum, wenn du deine Gabe, Matthäus 5, 23, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. An der Stelle merkt man, Jesus weiß ganz genau, er sagt das in Kapitel 7 mal, wenn ihr, die ihr böse seid, er weiß ganz genau, dass die Zuhörer böse sind. Sünder im Unterschied zu ihm. Er ist sündlos. Aber er will uns abholen und er will uns aus dem Status des Sünders zum Status des Heiligen bringen. Er will uns aus dem Status des Feindes Gottes, der vor Gott wegrennt, zu dem machen, dass ich Gott liebe und dass ich ihn suche und dass ich ohne ihn nicht leben kann. Ist das nicht toll? Kann er das? Johannes sagt von ihm, ich taufe euch mit Wasser, und damit meine ich, ich taufe euch nur mit Wasser. Der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ich bin noch nicht mal wert, die Riemen von den Sandalen zu lösen. Ich bin nicht mal wert, sein Sklave zu sein. Der ist so gewaltig, er ist Gott. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und er sammelt den Weizen in seine Scheune und die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das ist ein ähnliches Bild wie der Hauseinsturz heute in unserem Gleichnis. Dass die einen stehen bleiben und die anderen, weil sie nie richtig gehört haben auf Jesus und es nie die Tat umgesetzt haben, dass sie ihr Haus auf den Sand gebaut haben. Und jetzt hier. Jesus setzt voraus, dass es passiert, dass ich rede mit einem anderen und auf einmal kommt aus seinem Mund das Wort heraus, du Hohlkopf! Ihr erinnert euch, ne? Wir haben das ja schon durchgepredigt. Das kann dir natürlich nicht passieren. Nehmen wir mal an, es kann dir passieren oder es kann mir passieren. Was sagt Jesus? So toll, du bist im Gottesdienst wie heute. Ist alles ganz harmlos. Du bist noch rechtzeitig hergekommen. Auf einmal hörst du so eine Predigt. Und dir fällt genau dieser Bruder ein. Oder dieser Mann. Oder diese Frau. Oder dieses Kind. Und jetzt, was machst du damit? Hohlkopf sagen können wir alle. Im Straßenverkehr in Pakistan wäre es ganz einfach gewesen, in manchen Situationen zu sagen, dieser Hornochse. Hätte man filmen können und in Deutschland zeigen können und viele wären hier einverstanden gewesen. Unmöglich. Aber damit sagt Jesus, hast du diesen Menschen durchgestrichen. Du hast ein Kreuz über sein Leben gemacht und zwar ein Kreuz, das ihn auslöscht. Du hast ihn getötet. Kann ein Mensch, der zuerst Hohlkopf gesagt hat und dann in der Gegenwart Gottes erkennt, das war verkehrt, kann der in sich gehen? Ja. Wer sorgt dafür? Der Heilige Geist. Das ist dieses Taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. Gott verursacht in dir Situationen, wo du nicht zur Ruhe kommst, bis du hingehst und deine Hausaufgaben machst und hingehst und sagst, ich habe das und das gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Es ist nicht unmöglich, die Bergpredigt umzusetzen. Es ist eine Herausforderung, sie umzusetzen. Aber jeder, der das tut, wächst. Wenn du das erste Mal hingegangen bist und gesagt hast, es tut mir leid, und erlebst, wie der andere sagt, das ist gut, dass du es sagst. Und wenn es Gläubige sind, können wir sagen, lass uns beten. Und das ist vom Tisch. Und wenn man das eine Mal gemacht hat, dann fängt es beim zweiten Mal schon leichter. Und dann kann es beim dritten, vierten Mal sein, dass man nicht mehr Hohlkopf sagt, weil man das so doof fand, dass man sich entschuldigen musste. Nicht? Versteht ihr, was ich meine? Wenn man sich so demütigen musste vor einem anderen. Und deswegen, das funktioniert. Die Bergpredigt funktioniert. Die ist nicht tubar. Das ist das genialste Lebenskonzept, was es gibt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist das im Vaterunser. Und weil das so wichtig ist, dieses Friedensstiften, sei es, dass ich um Vergebung bitte oder sei es, dass ich jemandem vergebe, darum ist das so immer wieder so. Dumm. Immer wieder wird es uns eingehämmert. Das ist 5. Mose 6, Jesus konnte das auch. Dort steht, man soll seinen Kindern das einschärfen. Und Gott als Vater schärft uns das ein. Und die wichtigsten Lehren der Heiligen Schrift, die werden immer wiederholt. Lest das erste Buch Mose, lest durch bis Offenbarung. Da kommen die wichtigsten Sachen immer und immer wieder vor. Interessant eingepackt in Geschichten, in Psalmen, in Liedern, in Poesie, im Sprüchebuch, überall. Und Gott ist in der Lage, uns zu verändern. Halleluja. Jetzt kommen wir zu dem traurigen Part. Jetzt kommen wir zu dem Part. Ja, was soll man sagen? Unechte Jünger nennen ihn Herr, aber gehorchen ihm nicht. Und hat dir, es werden viele zu mir sagen. Wie viele? Viele sind nicht zwei. Viele sind auch nicht drei. Viele sind viele. Das heißt, was ich jetzt sage, geht viele an. Aber den Schuh muss sich jeder selber anziehen. Den kann ich dir nicht, ich kann ihn nur zuwerfen. Und du kannst checken, ob er dir passt. Und wenn er dir passt, dann tu Buße. Und dann bist du schon auf der anderen Seite. Nicht? Du kannst ja jederzeit Buße tun. Du kannst bis vor den letzten paar Metern des Zieles deines Lebens und des Endes deines Lebens kann du Buße tun. Die Tür Gottes steht so weit offen. Und wenn du irgendeine Sünde erkennst, von der du weißt, es ist Sünde, der Weg, der Schritt sozusagen von hier, bis das bereinigt, es ist nur ein Gebet weit. Manchmal ist es gut, wenn man dann noch einen Seelsorger zur Hand nimmt, dass man das nicht alleine durchgeht. Und ich bin gern bereit, wenn jemand mal so ein Anliegen hat, ich werde jederzeit, ich habe alle Zeit der Welt, ich kann stundenlang zuhören und ich kann dann auch eine Antwort geben, vereinzelt, wenn man dann an den Punkt kommt. Aber es ist das Schönste im Leben, wenn man lastenlos wird, die man so lange, viel zu lange getragen hat. Und wenn Dinge bereinigt werden. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Geweissagt ist prophetische Rede, also die Gabe der prophetischen Rede. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Ihr merkt, hier werden Charismen angesprochen, Gnadengaben. Und die Leute, die zu Jesus kommen werden und die denken, sie haben mit ihm gelebt, die haben sich orientiert an der Gnadengabe, von der sie dachten, dass sie sie hätten. Prophetie, Austreibung von Dämonen und Wundertaten. Wundertaten so gewaltig sind, dass man sie Machttaten nennen kann. Erweisungen der Allmacht Gottes. Das wären im Leben Jesu, wäre das sowas wie die Sturmstillung, wäre das. Und andere Dinge. Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der sagt, er prophezeit oder er kann einen Dämon austreiben oder hat einen Dämon ausgetrieben oder er hat eine Macht, hat. Ich sage nicht, dass die alle falsch sind. Es gibt halt echte begabte Menschen, die echt begabt sind vom Heiligen Geist und es gibt falsche Propheten. Deswegen habe ich das nochmal vom letzten Mal erwähnt. Die Warnung von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu uns kommen und reißende Wölfe sind. Und das Merkmal der falschen Propheten sind im Wesentlichen zwei. Die Lehre ist falsch und die Ethik ist falsch. Die Lehre ist falsch und die Ethik ist falsch. Und das ist 5. Mose 13 und das ist 5. Mose 18. Da wird das Fundament gelegt. Wenn einer nachlesen will, was ist ein falscher Prophet? Es gab falsche Propheten, 5. Mose 13, die haben Wunderzeichen angekündigt und die Wunderzeichen sind eingetroffen, Leute. Und dann haben sie aber gesagt, lasst uns neue Götter anbeten. Und dann waren sie entlarvt, weil ihre Lehre stimmte nicht überein mit dem Kanon, soweit Gott ihn bis dato gegeben hat. Und das war die Tora, das war der Bundesschluss am Sinai und das sind die, was wir im 2., 3., 4., 5. Mose haben. Und wenn man das gesehen hat, dann war der Aufruf, nehmt die Leute und steinigt sie zu Tode. Also das war jetzt Altes Testament, das machen wir ja nicht. Bei uns wird nur gesagt, wenn ihr merkt, er ist falsch, seht euch vor. Das ist ein Wolf. Auch wenn er wie ein Schaf aussieht. Und das andere ist, dass die Ethik nicht stimmt. Dass in ihrem Leben etwas geschieht, wo man merkt, die haben Gott im Mund. Wenn sie also den Dämon austreiben, dann rufen sie den Namen Gottes an. Sie rufen den Namen Jesu an und sagen, ich gebiete dir im Namen Jesu, fahr aus. Das hat man ja in der Apostelgeschichte bei ein paar Leuten, die Paulus imitieren wollten. Und das waren 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, bitteschön. Das war eine besondere Familie unter den Juden und die wurden total blamiert, weil der Besessen hatte so eine martialische Kraft, dass er sie praktisch überwältigt hat und misshandelt hat, diese Jungen. Das wurde überall bekannt. Die Leute waren so geschockt, dass alle auf die Idee kamen, ich muss meine Zauberbücher loswerden. Und dann haben sie einen Haufen Zaubereibücher verbrannt, um sich von diesen Mächten der Finsternis loszusagen. Es gibt also bei den falschen Propheten echte Gefahren. Das, was dort geschieht, ist nicht nur Humbug. Das sind keine Trickkünstler. Das sind unsichtbare Mächte. Das sind Dämonen oder der Teufel, der Verführer, der Menschen benutzt, Deswegen warnt Jesus dafür. Die Gefahr ist echt und entlarvt werden sie eben auch an der Ethik. Sie beugen sich nicht wirklich unter das Gesetz Gottes. Und es wird irgendwo offenbar werden. Sie werden also als Schwindler auffliegen zu ihrer Zeit oder am letzten Tag. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ja, also das ist praktisch Gott verursacht mit diesem Bild hier von diesem Sturm. Gott verursacht, dass es einkracht. Irgendwann kracht das ein. Und zur Illustration lese ich noch gerade eine Geschichte von so einem falschen Propheten im Alten Testament vor, weil die spricht so für sich, da muss ich nichts mehr zu sagen. Das ist sozusagen, das ist der Abschluss dieser Predigt, da muss ich nur das vorlesen, das Kapitel, und da muss ich nachher nichts mehr erläutern. Und weil ich damit Schluss mache, hier noch sozusagen die Kernidee von diesem Text. Charismen erweisen nicht die Fülle des Geistes, sondern die Frucht des Geistes tut das. Also wenn man sich fragt, bin ich echt oder unecht oder bin ich voll Geistes oder nicht, dann muss man nicht auf die Gaben gucken, die es gibt, die Gaben des Geistes und denken, ich beweise das mit den verschiedenen Gaben. Hier werden ja erwähnt Prophezeiung, prophetisches Reden, Dämonen austreiben, besondere Machttaten tun. Wenn solche Leute heute existieren, die das sagen, dass sie können, die können Bücher schreiben, die können berühmt werden, die können Anhängerschaften von Hunderttausenden haben, von Millionen haben. Ich sage das ganz bewusst, aber ich nenne keine Namen. Jeder von uns muss gucken, wenn einer so einen Anspruch hat, ist er echt oder nicht. Und der entscheidende Punkt ist, die Frucht des Geistes muss sichtbar sein. Und ihr wisst, was die Frucht des Geistes ist. Steht in Galater 5. Ja? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gütigkeit, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue und Enthaltsamkeit, was sowas ist wie Self-Control im Englischen, das ist gut. Also eine Form, man kann das sich selber auch seine eigenen Lüste beherrschen und sein eigenes beherrschen. Das ist eine Frucht des Geistes. Schaffen wir alleine nicht, aber der Geist Gottes kann uns dahin bringen. Und Paulus sagt in Galater 5, dass wer sich vom Geist leiten lässt, der erlebt diese Frucht und die Frucht ist nicht gegen das Gesetz. Gegen die Frucht des Geistes gibt es kein Gesetz. Es gibt kein Gebot irgendwo in der Tora, der gegen dieses ist. Von daher entlarvt Christus diese Leute. Charismen erweisen nicht die Fülle des Geistes, sondern wenn er einer voll Geistes ist, dann kommt die Frucht des Geistes. So kann man das erkennen. Weil die Charismen können ja echt oder falsch sein. Und sie können aber auch echt sein. Ich bitte nicht, die Charismen zu verwerfen, weil es einen Missbrauch gibt. Wir brauchen alle Charismen, die Gott geben will. Und was er geben will, weiß er selber. Ja. Deswegen, Charismen sind wichtig. Gott möge sie geben, Gott möge sie auch in Deutschland geben, aber eben so, wie er will. Und vor allen Dingen, wir werden die Leute erkennen, dass sie echt sind, indem die Frucht des Geistes sichtbar ist. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Also Anomia steht hier, die Anomia tut, Nomos ist Gesetz im Griechischen. Das ist so wichtig, dass ich jetzt auch mal ein griechisches Wort sage. Mache ich in der Regel nicht und bleibe beim Deutschen. Aber in dem Fall, Nomos ist das griechische Wort für Torah, Gesetz Gottes oder Lehre Gottes. Anomia ist das A-Privativum davor, also alles, was gegen Gottes Gesetz ist. Und das sind diese Leute, die falschen Propheten sind so gebaut, die müssen das praktisch immer tun. Das ist wie ein Zwang. Deswegen sind sie entlarvt. Das ist nicht schwer für Gott, die zu entlarven. Da ist die Maske vom Gesicht. Das Interessante ist, dass er sagt, ich habe euch nie gekannt. Das ist sehr wichtig, weil das hat eine positive Kernseite. Manche Leute denken, das Heil ist sozusagen, das geht immer wie so ein Lichtschalter an und aus. Es geht hin und her so. Wenn ich gehorsam bin, bin ich gerettet. Und wenn ich ungehorsam bin, bin ich verloren. Aber bei denen, die verloren geht, sagt der Jesus, ich habe euch nie gekannt. Das heißt aber, bei denen, die er kennt, ist das anders. Die verloren gehen, wo das Haus durch diesen Sturm und die Sintflut quasi, diese Sturmflut da einstürzt, nicht Sintflut, die gibt's ja nur einmal, bei dieser Flut einstürzt, das ist bei den Leuten, die Jesus nicht wirklich gekannt haben. Sie haben das Jesus im Mund gehabt, sie haben vielleicht sogar Herr Jesus gesagt, aber nicht vom Innersten. Sie haben ihn nicht Herr sein lassen und sie wurden nie wiedergeboren. Das heißt, dieser ernste Text hat eine ungeheure positive Kehrseite. Die Echten kennt er. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Psalm 1 am Ende. Und das ist, was sie haben. Das Wegmotiv ist Psalm 1. Das sind die zwei Wege, das ist Psalm 1. Das heißt, diejenigen, die wir der Baum an Wasserbächen sind, das ist auch Psalm 1. Ne? Das ist, da ist der Weg, da ist der Baum und da ist die Lehre, die Tora. Das ist alles Psalm 1 hier. Der Abschluss der Bergpredigt hebt Psalm 1 auf den Leuchter. Mit Psalm 2 zusammen. Ich habe mein König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Psalm 1 ist die Tora, Psalm 2 ist der Messias. Und gegen beides wütet die unerlöste Menschheit. Sie will nicht das Gesetz Gottes und sie will nicht den Messias. Sie will lieber den Antichristen. Und ich habe euch nie gekannt, heißt, das sind solche Verse wie, ich bin zuversichtlich, dass der in euch das gute Werk angefangen hat. Der wird es auch vollenden bis in an den Tagen Jesu Christi. Die Antichristen, 1. Johannes 2,18, die sind von uns ausgegangen, aber die waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. So, nachdem ihr beruhigt seid, ja, ihr müsst nur Buße tun, immer wenn ihr was verkehrt macht, wenn es euch auf, tut Buße, es versöhnt euch, geht ja. Könnt ihr das? Ja, wir können das. Und wie schön ist es, wenn alles wieder im Reinen ist, wenn man unbedacht gesprochen hat und jemanden zutiefst verletzt hat und du gehst hin und du sagst, es tut mir leid. Wie schön es ist, wenn beide Tränen in den Augen haben und sich umarmen und sagen können, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es hat mir so weh getan. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt haben wir das geklärt und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Es steht in Jeremia 28 und ich lese diese Verse vor. Das sind also, stell dich auf 17 Verse ein. In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda im 5. Monat des 4. Jahres, sprach Hanania, der Sohn Asurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volks. Das, was hier passiert, ist ein paar Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Und Nebukadnezar hatte schon Gefangene weggeführt und Jeremia hat immer gepredigt, wenn die nicht Buße tun, geht das Haus Jerusalems stürzt, wie bei unserem Gleichnis. Ja, das geht alles kaputt. Gott wird alles zerstören. Und als Zeichen dafür hat er eine Jochstange getragen. Die Jochstange war symbolisch. Er ist also als Prophet immer mit diesem Joch rumgegangen, wie wenn er ein Stier wäre, der pflügen muss. Und das alle wussten, diese hölzerne Jochstange symbolisiert die Predigt von Jeremia, die Predigt Gottes durch Jeremia. Ich habe all diese Länder einem König gegeben. Nebukadnezar. Und alle Länder müssen sich ihm unterordnen, unter sein Joch. Alle müssen sich ihm unterwerfen, auch Jerusalem und Juda. Und die Leute haben sich geärgert über das Joch. Jetzt kommt einer, der Abhilfe schafft. Also dieser Mann sagt, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Ehe 2 Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, den Sohn Joachims, den König von Juda, samt allen Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im Haus des Herrn standen, und sagte, Amen, der Herr tue so. Das ist ein interessanter Gottesdienst, gell? Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle Weggeführten. Doch, höre dies Wort, dass ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volkes, die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind, von alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Dann nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in der Gegenwart des ganzen Volkes. Denn was war das für ein Gottesdienst, ja? Wow, da war Power drin, ja. Da war Power drin. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volkes: So spricht der Herr. Ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars des Königs von Babel, ehe 2 Jahre um sind, und es vom Nacken aller Völker nehmen. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte: Geh hin und sage Hanania: So spricht der Herr, du hast hölzerne Jochstangen zerbrochen, so hast du nun eiserne Jochstangen an ihre Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen. Und auch die wilden Tiere habe ich ihm gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen. Dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr, im 7. Monat. Amen.